Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Pakistan verstärkt die Militäraktion gegen die Taliban im eigenen Land. Menschen flüchten aus den umkämpften Gebieten. Und Hunderte von tamilischen Zivilisten sind im Bürgerkrieg in Sri Lanka unter Artilleriebeschuss und ums Leben gekommen. Die Atomkraftwerke in der Schweiz sind sicher, ist das Fazit im Jahresbericht der Aufsichtsbehörde. Und Papst Benedikt XVI. Setzt seine Nahostreise nun in Israel fort. Beim Besuch im Land der Juden wird der konservative Papst aus Deutschland Missverständnisse, Misstöne und Misstritte zu vermeiden haben. Diese heikle Mission ist auch Stoff fürs Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Afra Galati.
In Pakistan sind bei der Offensive der Armee gegen die Taliban bisher bis zu 700 Extremisten getötet worden, wie die Regierung mitteilt. Gestern hatten die Behörden die Ausgangssperre im Swat-Tal für mehrere Stunden aufgehoben, worauf nach den vorliegenden Informationen etwa 200.000 Menschen die Gelegenheit nutzten und flohen. Die Vereinten Nationen werfen den Bürgerkriegsparteien in Sri Lanka einen schweren Artilleriebeschuss tamilischer Flüchtlinge vor. Hunderte von Zivilisten seien dabei ums Leben gekommen, auch über 100 Kinder. Die UNO betont in einer neuen Stellungnahme, sie wisse nicht, wer für den Angriff von gestern verantwortlich sei. Die tamilischen Rebellen machen für den Angriff die Regierungstruppen verantwortlich. Die Regierung in Colombo spricht hingegen von Rebellenpropaganda. Die Rebellen der Tamil Tigers hätten die Flüchtlinge selbst beschossen. Papst Benedikt XVI. Ist zu seinem fünftägigen Besuch in Israel eingetroffen. In Tel Aviv wurde er von Staatspräsident Peres und Regierungschef Netanyahu erwartet. In Jerusalem wird der Papst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Bei seiner Ankunft versprach Benedikt, die Erinnerung an die Juden aufrechtzuerhalten, die von den Nazis ermordet worden sind. Er sprach sich zudem erneut für einen palästinensischen Staat neben Israel aus. Schweizer Atomkraftwerke seien sicher, sagt die Aufsichtsbehörde in ihrem Bericht zum letzten Jahr. Betznau, Güsken und Leibstadt hätten eine gute und Mühleberg eine hohe Betriebssicherheit, heißt es weiter. Die Schutzziele seien bei allen Atomkraftwerken eingehalten worden und die Menge der radioaktiven Stoffe, die an die Umgebung abgegeben wurden, sei weit unter den Grenzwerten geblieben. Die Aufsichtsbehörde ging auch auf die Risse in der innersten Hülle von Mühleberg ein. Bisher sei an keiner Stelle ein Riss festgestellt worden, der die Wand durchdringe. Der 42-Millionen-Auftrag des Bundes an Microsoft wird das Bundesverwaltungsgericht beschäftigen. Verschiedene Anbieter von freier Software reichen eine Beschwerde ein, wie ein Sprecher dieser Anbieter bestätigt. Hintergrund ist die Vergabe eines Auftrags des Bundesamtes für Bauten und Logistik an Microsoft für die Verlängerung von Softwarelizenzen, Wartung und Support. Dass keine öffentliche Ausschreibung stattfand, löste bei Konkurrenten von Microsoft starke Kritik aus. Im Kanton Zürich sollen mehr Ausbildungsplätze für Pflegepersonal geschaffen werden. Der Kantonsrat hat gegen den Willen der Kantonsregierung ein entsprechendes Postulat gut geheißen. Die Regierung muss innerhalb eines Jahres Maßnahmen ergreifen, um den drohenden Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal in Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen anzugehen. Bedarfserhebungen zeigen laut der SP, dass bis zum Jahr 2020 in Spitälern und Heimen bis zu 25% dieser sogenannten fachangestellten Gesundheit fehlen werden. Das Interesse an dieser Ausbildung sei zwar groß, aber es stünden in den Institutionen viel weniger Lehrstellen zur Verfügung als ursprünglich geplant, beklagen die Erhebungen. In der Schweiz erleiden Jugendliche immer häufiger Verletzungen durch Gewalt. Das bestätigt eine neue Studie der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt SUVA. In der Schweiz haben sich gewaltbedingte Verletzungen in den letzten 15 Jahren beinahe verdoppelt. Bei jungen Männern hat sich das Risiko, verletzt zu werden, sogar verdreifacht, teilt die SUVA mit. Die Folgen von Gewaltunfällen kosten jährlich 65 Millionen Franken. Am häufigsten werden junge Männer an Wochenenden im Ausgang verletzt, Frauen am häufigsten in privater Umgebung. In einer Schule bei Bonn hat eine 16-jährige Schülerin, nach Angaben der deutschen Polizei, mit mehreren Messern Mitschüler angegriffen. Ein Mädchen wurde leicht verletzt, 800 Schüler wurden evakuiert. Im Schulhaus wurden Benzinflaschen und eine Gaspistole gefunden. Die Täterin ist flüchtig. Die deutsche Stahlindustrie hat im April 53% weniger produziert als im März. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele Anlagen sind nur zur Hälfte ausgelastet. Tausende von Stahlarbeitern sind in Kurzarbeit. Die deutsche Industrie im Ganzen konnte im April den Umsatz steigern, zum ersten Mal seit über einem halben Jahr. Die Zunahme gegenüber dem Vormonat beträgt 1,5%.
In Pakistan geht die Armee offensichtlich hart und härter gegen die Taliban vor. Die Menschen fliehen aus dem Kampfgebiet, werden zu Flüchtlingen im eigenen Land und es werden immer mehr. Im Gesundheitswesen sind vielerorts Sparideen gesucht. Am Kantonsspital Luzern ist eine davon realisiert. In Kloten und Bern kann abgetaut werden. Bilanz und Schlussworte zur Hockey-WM. Dann keine Spur von Krise an der lokalen Gewerbeschau im außerrhodischen Bühle. Starker Wunsch nach Tagi-Support für die Traditionszeitung Bund in Bern. Der Fall Irlands in die Krise verläuft so steil, wie der Aufstieg war. Und der Papst besucht das Heilige Land. Ein lang herbeigesehnter Gast wie anderswo ist der konservative Kirchenmann aus Deutschland in Israel nicht. Um 13 Uhr das Tagesgespräch über die gegenwärtigen Beziehungen von Christen, Juden und Muslimen. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.347 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 50,68 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,89. Das Wetter, heute scheint zeitweise die Sonne, gegen Abend ziehen erneut lokale Gewitter auf. Das größte Gewitterrisiko besteht im Jura und am Nordrand der Schweiz. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad. Morgen Dienstag ist es bewölkt mit einzelnen Schauern am Nachmittag. Der Mittwoch wird wieder etwas sonniger und 23 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
In Pakistan verlassen immer mehr Zivilisten das Swat-Tal, die Hochburg der Taliban, die von den Regierungstruppen scharf unter Beschuss genommen wird. Insgesamt gegen 200.000 Menschen dürften bisher vor den Kämpfen geflohen sein. Und Hilfswerke befürchten, dass es bald schon 500.000 sein werden. Rudi Mäder fasst zusammen.
Es war vor allem der Druck der Amerikaner, der Pakistans Regierung dazu bewog, im Swat Valley ernst zu machen und den Taliban den Kampf anzusagen. Allzu lange hatte die Regierung in Islamabad die religiösen Extremisten gewähren lassen und mit ihnen gar ein Friedensabkommen geschlossen. Im pakistanischen Geheimdienst konnten die Taliban seit eh auf die Unterstützung von Sympathisanten zählen. Doch jetzt greift die Armee mit voller Härte an. Der amerikanische General David Petraeus, Chef des Central Command, sieht die Offensive denn auch als eine Bewährungsprobe für Pakistans Regierung. Immer mehr hätten die Taliban an Einfluss gewonnen. Jetzt gelte es, diesen Trend umzukehren.
You see the Pakistani people and you see the Pakistani military determined to reverse this trend and to deal with the Taliban threat ultimately in Swat Valley.
Die Amerikaner begrüßen die Entwicklung, doch die Zivilbevölkerung leidet unter den Kämpfen. Wer immer kann, packt in aller Eile ein paar Habseligkeiten zusammen und versucht, sich nach Süden durchzuschlagen. Wie viele es bisher sind, kann niemand sagen. Der Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Benno Kocher, der in Peshawar die Hilfsaktionen leitet.
Sehr viele Leute kommen aus diesen Gebieten raus und es kommen immer noch mehr Leute aus diesen Gebieten raus. Also, es gibt keine definitiven Zahlen zurzeit.
Ist denn die Zahl von bisher 200.000 Vertriebenen plausibel?
Sicher unplausibel ist es nicht. Sehr schwierig zu verifizieren, da halt die Straßen voller Autos sind. Mit Zivilisten, natürlich gehen auch zu Fuß und mit irgendwelchen Mitteln, die sie finden können, versuchen sie, diese Gebiete zu verlassen.
Die Vertriebenen versuchen in erster Linie bei Verwandten Unterschlupf zu finden. Doch vielen bleibt nichts anderes übrig, als in ohnehin überfüllten Zeltlagern unterzukommen. Auch das IKRK betreibt zusammen mit dem pakistanischen Roten Halbmond Zeltlager. Das Nötigste ist dort vorhanden, doch schon bald könnten alle überfordert sein. Neben diesen Zeltlagern betreibt das IKRK auch ein Spital, denn immer mehr Menschen werden bei den Kämpfen im Swat-Tal verletzt. Aber auch Bombenanschläge der Extremisten fordern fast jeden Tag ihren Tribut. Ein Selbstmordattentäter riss auch heute wieder in der unruhigen Nordwestprovinz 10 Menschen in den Tod, als er eine in seinem Auto versteckte Bombe zur Explosion brachte. 26 Menschen wurden beim Anschlag verletzt. Und schon bald wird die nächste Bombe hochgehen.
Am Nachmittag diskutiert Bundesrat Guschmer mit Parteien und Verbänden über Notmaßnahmen, um den Prämienschub bei den Krankenkassen einzudämmen. Ein Thema sind die Spitäler. Dort steigen die Kosten am stärksten, vor allem bei den ambulanten Behandlungen, zum Beispiel auf der Notfallabteilung. Der Bundesrat fordert von den Kantonen, dass sie hier die Kostenbremse ziehen. Die Frage ist nur, wie. Ideen gibt es, zum Beispiel am Kantonsspital Luzern. Dominik Meyer hat sich dort umgeschaut.
Gut. Ja. Hm. Sie haben keine Blutverdünner, gell?
Ja.
Das war's. No, ein schönes Tag.
Ja, danke für mich.
Dieser Mann hat ein Röhrchen Blut abgegeben für den Test im Labor. Kurz und fast schmerzlos. Routine in der Notfallpraxis des Luzerner Kantonsspitals. Ein Empfang, eine Wartebank und 3 Behandlungszimmer. Es sieht hier aus wie beim Hausarzt. Nun ist die Frau an der Reihe, die zuvor Blut erbrochen hat. Später dann dieser Mann mit einem geschwollenen Fuß.
Ja, ich bin gestern abgetrampt von Treppen. Jetzt muss man sicher rühren oder weiß auch nicht was.
Seit 4 Monaten ist die Notfallpraxis erste Anlaufstelle für alle, die unangemeldet ins Spital kommen. Hier sind Assistenz- und Hausärzte am Werk. Abends und an den Wochenenden schieben die Hausärzte aus der Stadt und Region Luzern Dienst. Früher landeten alle Patienten auf der eigentlichen Notfallstation und so behandelten die teureren und ohnehin überlasteten Spitalärzte auch Patienten mit einer leichten Grippe, einer kleinen Schnittverletzung oder einem verstauchten Fuß. Bagatellfälle also. Das habe viel gekostet, auch Nerven, sagt Verena Briner, die Chefärztin Medizin am Kantonsspital.
Leute, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatten, mussten selbstverständlich den Patienten mit kleineren Notfallproblemen vorgezogen werden. Und das kam wiederholt dann zu Spannungen, weil unter Umständen mehrere Stunden Wartezeiten entstanden sind für jene Patienten, die nicht schwere Notfälle waren.
Vor allem junge Menschen fahren heute lieber direkt ins Spital als zum Hausarzt. Eine teure Entwicklung. Die Kosten für ambulante Behandlungen im Spital sind in Kanton Luzern allein im letzten Jahr um 14% gestiegen.
Bernie, Notfallpraxis.
Die neue Notfallpraxis ist auch eine Hotline. Patienten können sich am Telefon beraten lassen.
Ist geschwollen. Und im Hausarzt haben sie schon angerufen. Und sie können nicht einmal wieder aufstehen. Mhm. Hätten Sie die Möglichkeit, hier raufzukommen, im Kantonsspital Luzern?
Die Praxisassistentin fragt, berät, entscheidet, ob dieser Patient überhaupt ins Spital muss. Das Konzept der Notfallpraxis scheint aufzugehen. 9 von 10 Patienten behandeln die Ärzte direkt, ohne sie an die Spitalärzte zu überweisen. Schlüssel zum Erfolg sei die Philosophie der Hausärzte, die hier arbeiteten, sagt der Leiter der Notfallpraxis Piet van Spijk. Auch er ist Hausarzt.
Spitalärzte haben Tendenz, immer das Schlimmste sich vorzustellen, das Schlimmste abzuklären und dann auch, wenn möglich, noch zu behandeln. Und das nicht zu tun und zu sagen, meine Erfahrung sagt mir zu, mehr als 90%, das ist nichts Schlimmes. Und dann dafür gerade zu stehen und sagen, jawohl, Herr X, Herr Y, Sie können wieder nach Hause gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das nichts. Dieses Know-how, das haben vor allem die Hausärzte, die hier arbeiten.
Bescheidenere und günstigere Hausarztmedizin im Spital. Über 12 Krankenhäuser in der Schweiz haben sich dieses Rezept bereits verschrieben. Wie gut diese Medizin wirkt, wie viel sich tatsächlich sparen lässt, Dazu gibt es allerdings noch keine genaueren Zahlen.
Die Eishockey-WM in der Schweiz ist zu Ende. Für die russischen Eissputniks gab's Gold und auch die Organisatoren würden sich selber am liebsten eine Medaille aus Edelmetall verleihen. Die WM-Bilanz von DRS-Sportredaktor Marcel Melcher.
Welcome to Hockey Country. Dieses Motto hat sich die Eishockey-WM auf die Plakate geschrieben. Dass die Schweiz ein starkes Eishockeyland ist, haben Fans, Volunteers und Organisatoren an dieser WM belegt. Engagiert gastfreundliche Helfer lenkten über 300.000 Besucher in gut gefüllte Stadien. Die Schweizer Fans unterstützten ihr Team lautstark, waren aber auch kritisch. Deutliche Schweizer Spielschwächen wurden gnadenlos mit Pfiffen bestraft. Dieses Verhalten ließ Nationalcoach Ralf Krüger von einem Heimnachteil sprechen. Es zeigt aber auch, wie fachkundig Schweizer Eishockey-Fans sind. Wer von einer Schweizer WM-Medaille träumte, erwachte in diesem Turnier recht schnell. Dem fleißigen Schaffen einheimischer Hockeyaner mangelt es im Vergleich zu Russen, Kanadiern oder Schweden an Kreativität, Brillanz und vor allem Effizienz. Die alten und neuen Weltmeister aus Russland verkörpern diese Eigenschaften auf höchstem Niveau. Geführt von Slava Bykov, einem Coach, der 8 Jahre in der Schweiz gespielt hatte, festigen die Russen mit der Titelverteidigung ihre neue Vormachtstellung. In Sachen Spielfreude hat die heutige russische Spielergeneration mit Amerika gleichgezogen. Der Erfolg gründet nun deshalb auf austrainierten Athleten, die in einer straff organisierten Defensive Raum für kreativste russische Angriffe schaffen. In Kloten mauserte sich das kleinere WM-Stadion mit der besseren Eisqualität zur internationalen Eishockey-Begegnungsstätte. Finnen, Tschechen, Zürcher und Zuger diskutierten in bester Stimmung über verblüffende Spielzüge. Die grosse Berner Arena mit dem stumpferen Eis war während den Schweizer Spielen ein farbenfroher Hockey-Tempel. Ob die Dutzenden von investierten Millionen in dieses Stadion ideal eingesetzt wurden, lässt sich aber bezweifeln. Die Luftfeuchtigkeit ist weiterhin zu hoch, den Zuschauern zieht es um die Ohren, Räume und Gänge sind kompliziert miteinander verbunden. Einer breiteren Schweizer Bevölkerung wird diese Eishockey-WM wohl kaum in Erinnerung bleiben. Die fachkundigen Fans im Hockey Country werden aber noch eine Weile von den genialen Aktionen des Russen Ilja Kowaltschuk schwärmen.
Wirtschaftskrise, Bankenkrise, Jobangst. Wenn man allen Schlagzeilen glaubt, geht's uns richtig schlecht. Aber halt, auf dem Land sind die Auftragsbücher voll, die meisten haben noch ihren Job. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath war übers Wochenende im appenzellischen Bühler an der Gewerbeausstellung und hat dort lauter zufriedene Gesichter getroffen.
25 Gewerbetreibende aus dem Dorf und der Umgebung präsentieren sich an der Ausstellung. Dabei sind sie alle. Die Schreinerei, der Elektriker, die Dorfgarage, die lokale Niederlassung der Raiffeisenbank. Man kennt sich, man trifft sich. Auch beim Stand von Roland Rechsteiner, der einen Sanitär- und Heizungsbetrieb führt. Gleichzeitig ist er der Präsident des lokalen Gewerbeverbandes. Für ihn ist die Gewerbeausstellung aus mehreren Gründen wichtig.
Dass ich mich hier zeigen kann, dass ich Kundennähe habe und dass, wenn ein Kunde zum Stand hier kommt, dass man sagen kann, willst du etwas trinken, dass ich einmal der Geber bin und nicht der Nehmer, also Unternehmer.
Die Stimmung in der Turnhalle von Bühler ist gut. Ein Schwätzchen da, ein Zuprosten dort. So gut die Stimmung ist, so wenig ist die Wirtschaftskrise ein Thema an der Gewerbeausstellung. Stellvertretend für viele Gewerbetreibende in Bühler sagt Jakob Widmer, Inhaber einer Schreinerei.
Wir merken zum Glück nichts an der Gewerbeausstellung, wir merken aber auch sonst nicht wahnsinnig viel von dieser Wirtschaftskrise. Wir spüren da nicht so intensiv wie vielleicht die städtischen Verhältnisse. Wir sind hier auf dem Land draussen.
Woran liegt es denn, dass die schlechte Stimmung aus den Wirtschaftszentren Zürich oder Basel noch nicht in Bühler angelangt ist? Sanitärmeister Rechsteiner hat eine Erklärung.
An der Grösse von unserem Gewerbe, dass wir nicht so anfällig sind, dass wir nie so explizit die Höhen von der Wirtschaft hatten, aber dafür der Fall auch nicht so extrem ist wie bei den Unternehmen, die halt dann ein bisschen aufgeblasen sind.
Dass die Wirtschaft in Bühler derzeit noch gut läuft, hat auch mit etwas zu tun, was in der Bankenwelt fehlt: Vertrauen. Und Vertrauen schafft man, indem man sich kennt, gute Arbeit leistet. Schreinereiinhaber Jakob Wittmer.
Ich habe den Betrieb vor etwa 25 Jahren übernommen, habe Stammkundschaft aufgebaut. Und die Stammkundschaft, die ist zum Glück sehr treu. Und wir spüren rezessionsmässig gerne. Wir sind ausgelastet bis nach der Sommerferie.
Neben lokalen Auftraggebern zählt Wittmer die St. Galler Luxusmodefirma Acris zu seinen Kunden. Seine Schreinerei liefert jeweils die Einrichtung für die Acris-Boutiquen rund um den Globus. Im Sanitärbetrieb von Roland Rechsteiner sind die Auftragsbücher ebenfalls immer noch randvoll. Im Dorf haben die meisten noch ihren Job und wer Geld auf der Seite hat, der investiert es lieber nicht an der Börse.
Ja, sie investieren vielleicht so, dass man sagt, ich investiere es lieber in ein Haus, dann weiss ich, was ich habe, dann kann ich es anlangen, als vielleicht eben in Aktien etc. oder auf dem Finanzmarkt.
In Bühler bauen die Menschen nicht nur gern, sie möchten auch gerne unabhängig sein von den großen Finanzjongleuren. So ist man auch nicht von ihren Krediten abhängig, erklärt der Küchenunternehmer und Schreiner Wittmer.
Wir haben relativ viele kleinere Unternehmen, kleinere Betriebe mit 1, 2, 3 Mitarbeitern. Wir haben aber auch grössere Handwerksbetriebe. Und ich denke, die haben in guten Zeiten vielleicht gewisse Reserven geschafft und sind nicht so wahnsinnig bankenabhängig, auch wenn Investitionen gepackt werden.
Eine schlechte Nachricht erfahre ich dann aber trotzdem noch an der Gewerbeausstellung. Zwei Textilbetriebe im Dorf, die vor allem für den Export produzieren, haben Kurzarbeit einführen müssen. Eine gänzlich unberührte Wirtschaftsidylle ist Bühler dann doch nicht. Es wäre auch zu schön gewesen.
Die Tageszeitung Der Bund erscheint im 160. Jahrgang und gilt damit zu Recht als Traditionszeitung in Bern. Doch der Tradition droht seit längerem ein Ende, seit kürzerem nun ein rasches, seit die Bundbesitzerin Tamedia tiefgreifende Veränderungen prüft. Ein Komitee will den Bund retten, irgendwie. Im Vordergrund stehen zwei Szenarien, eine Fusion mit der Berner Zeitung einerseits und eine Kooperation mit dem Tagesanzeiger andererseits. In einer Umfrage des Bundrettungskomitees haben sich 2/3 der Befragten für einen solchen Tagibund ausgesprochen. Frage an Beat Soltermann, die sich spezialisiert mit Medien beschäftigt, welchen Stellenwert, welche Bedeutung hat diese Umfrage?
Sie hat einen geringen Stellenwert, da sie nicht repräsentativ ist und in gewissen Bereichen tatsächlich auch allzu bundfreundlich ausgefallen ist. Die Umfrage ändert deshalb also an der Ausgangslage nichts und sie hat auch, denke ich, keinen Einfluss auf die Entscheidfindung in der Tamedia-Chefetage.
Die Umfrage formuliert also einen Wunsch. Wie stehen denn die Chancen, dass der Wunsch in Erfüllung geht?
Die Chancen für eine Kooperation zwischen Bund und Tagi, die sind trotzdem besser als die Fusion zwischen Bund und Berner Zeitung BZ. Bei einer Fusion Bund und BZ muss man damit rechnen, dass einige tausend Bund-Leserinnen und Leser ihr Abo kündigen würden. Und das hätte einen negativen Einfluss auf den Inseratepool zwischen Bund und BZ. Der besteht dort und wenn es weniger Leser hat, dann gibt es auch weniger Geld für Inserate. Und das würde die Einsparungen, die man dank der Fusion der beiden Zeitungen erreichen würde, gleich wieder wegfressen. Und auch aus anderen Gründen wäre eine Kooperation zwischen Tagi und Bund eigentlich logischer. Auch die jüngst gefällten Personalentscheide sprechen eher für eine derartige Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die, wenn sie funktioniert, auch anderswo als Modell dienen könnte, etwa für Basel. Mit der Basler Zeitung arbeitet die Tamedia ja schon im Bereich Internet und Gratiszeitungen zusammen. Diese Kooperation könnte man noch intensivieren.
Und wäre denn ein eigenständiger Bund in und für Bern eine völlige Utopie?
Ja, das ist eine Utopie, weil der Bund allein nicht rentiert und jedes Produkt im Tamedia-Konzern muss mittelfristig finanziell selbsttragend sein. Und daran kann selbst das Komitee Rettet den Bund nichts ändern. Laut der Umfrage von heute sind die Befragten zwar bereit, einen Unterstützungsbeitrag zu bezahlen, aber der würde nie und nimmer das aktuelle Defizit des Bundes decken.
Und wann wird jetzt über die Zukunft des Bundes entschieden?
Ja, die Gerüchteküche, die brodelt schon eine Weile und die Modelle sollen offenbar auch auf dem Tisch liegen. Laut meinen Informationen soll der Entscheid nicht morgen vor oder sogar an der Tamedia-Generalversammlung fallen, aber Mitte Mai soll eine Verwaltungsratssitzung stattfinden und dort dürften dann die Entscheide getroffen werden. Es ist dabei noch offen, ob zuerst der Stellenabbau beim Tagi kommuniziert wird, der steht ja auch noch an, und erst später die Berner Strategie oder ob dann gleich beides zusammenkommt. Es ist aber jetzt schon klar, das hört man aus letzten Gesprächen, dass beim TAGI und beim Bund deutlich Personal auf den Redaktionen abgebaut wird, egal für welche Lösungen sich die Tamedia-Chefs am Schluss entscheiden werden.
Je steiler der Aufstieg, desto tiefer der Fall. Dies ist auf einen kurzen Nenner gebracht das Schicksal Irlands. Der wirtschaftliche Musterknabe der EU, der mit hohen Wachstumsraten glänzte, ist in kurzer Zeit zum Sorgenkind geworden mit tiefer Rezession und hoher Arbeitslosigkeit. Hoher Aufstieg und jäher Fall. Martin Aliot hat einen Iren getroffen, der genau dieses Schicksal persönlich erlitten hat.
Bei einer Einladung unter Freunden wandte sich das Gespräch unweigerlich der Wirtschaftskrise zu. Joan, eine Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, sorgte sich um deren Wohlergehen.
We try to help them that it won't be as bad as it is, because in the current way in Ireland now there's such a spate of young of suicides and all the rest. You can't go down the road of utter doom and gloom. You just can't do it.
Die Eltern versuchen zu helfen, um die Konsequenzen zu mildern. Denn es gebe ja eine Welle von Selbstmorden unter jungen Leuten. Man dürfe sich nicht ganz dem Pessimismus ergeben. Neugierig besuchten wir den einen Sohn, den wir hier Connor nennen wollen. Der 38-jährige Vater von drei, bald vier Kindern arbeitete fast 20 Jahre lang als Ingenieur für eine respektable Technologiefirma, die ihrerseits die Produktionsanlagen beim weltweit größten Hersteller von Computerchips, Intel, wartete.
Yes, so that certainly, you know, think when things were good, they were good, and we're fortunate that we have plowed money in here, so we have something to show for the good times. We might be a bit strapped now for cash, but I think, yeah, we have something to show for it anyway.
Die guten Zeiten waren gut, erinnert sich Connor in seiner riesigen Küche. Und glücklicherweise floss ein Teil des Geldes in sein neues Haus. Da bleibe wenigstens etwas übrig, wenn es auch jetzt eng geworden sei. Das Haus auf dem Lande ist in der Tat riesig. Die Terminplanung lief unglücklich, denn Connor stieg 2007 mit einer Abfindung aus seiner Firma aus, gerade als das Haus etwa fertig war. Doch dann kam die Bankenkrise, Arbeitsplätze wurden rar. Jetzt arbeitet er im Stundenlohn, alle vier Wochen muss er sich neu bewerben.
So, it's nervous times, I could be unemployed, I probably will be unemployed.
Ängstliche Zeiten, sagte er, vermutlich werde er bei der Geburt des vierten Kindes arbeitslos sein. Im Gegensatz zu vielen anderen aber, deren Zorn auf die Bankiers und die Politiker unbändig ist, sucht Connor keine Sündenböcke.
When we did that, what we did naively. That was a certain amount of naivety there. We built this house on the basis that things were just going to keep going.
Naiv waren wir, gibt er zu. Als wir das Haus bauten, glaubten wir, alles werde einfach immer so weitergehen. Fast 15 Jahre lang brüllte der keltische Tiger das irische Wachstumswunder. Jetzt ist der Katzenjammer umso größer. Die jüngsten und daher schlechtesten Prognosen gehen von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um über 9% im laufenden Jahr aus. Das staatliche Defizit soll auf 12% des Bruttoinlandproduktes klettern. Die Arbeitslosenquote werde nächstes Jahr im Durchschnitt 16% erreichen. Entmutigende Zahlen. Was bedeutet das für Connor?
I think it brings us all back down to earth.
Es bringt uns auf den Boden der Realität zurück, sagt er nüchtern. Es sei nicht mehr so wichtig, wer das größere Auto und wer das schönere Haus habe. Er beschreibt gewisse Einschränkungen, weniger Luxus, aber er sieht auch Positives.
There's less competition over who drives the bigger car and who has a nicer house and who is.
Wenn es uns 20 Jahre zurückbringt, als wir noch etwas freundlicher waren miteinander, dann ist das gut.
If it brings it Ireland back to, you know, 20 years ago when we were still deemed to be friendly.
Wer hätte das gedacht, dass Irland sich je nach den wirtschaftlich trüben 80er Jahren zurücksehnen könnte. Aber Connor ist nicht der Einzige, der sich jetzt die Augen reibt und sich fragt, was wirklich wichtig ist. Als 38-Jähriger kann er sich gerade noch an das alte, arme, gesellige und müßige Irland erinnern. Der Boom hat nicht nur Wohlstand und Autobahnen gebracht, sondern auch Hektik, Materialismus und Anonymität. Ist es ein Zufall, dass letzte Woche in der Grafschaft Mayo nach langer Pause mal wieder eine Marienerscheinung an einem Hausgiebel gesichtet wurde?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.